Wir fangen heute an mit einer kleinen Reihe, vier Gottesdienste, die sich mit den Evangelien beschäftigen. Evangelium kommt aus dem griechischen Euangelion, was eigentlich so viel heisst wie gute Nachricht. Eine gute Nachricht. Nur, wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass das Evangelium im Plural steht. Wir reden von vier Evangelien. Die Heilige Schrift erzählt also viermal mehr oder weniger die gleiche Geschichte. Da fragt sich vielleicht manche, warum ist das eigentlich so? Warum hat man gerade die vier ausgewählt? Warum hat man nicht nur ein Evangelium, vielleicht das ausführlichste, was es damals mal gegeben hat, am Schluss in die Heilige Schrift hineingenommen? Wäre ja alles viel einfacher. Vor allem wäre alles eindeutig. Heilig ist etwas, wo wir nicht sollen antasten, nicht sollen verändern, weil es seinen Ursprung in Gott hat. Schrift ist aber etwas Urmenschliches. Und wir wissen, wie viele verschiedene Schriften dass es gibt auf der Welt. Das sind unzählige und wie viele Sprachen. Schrift hat eben etwas mit menschlicher Sprache zu tun. Wir Menschen versuchen mit der Sprache etwas zu benennen, was wir erfahren haben. Und genau um das geht es in den Evangelien. Sie sind eine Sammlung von Erfahrungsberichten. Eine Sammlung, die die Autoren zusammengestellt haben und dann in einen grossen Zusammenhang von einer Geschichte, von einer Erzählung verbunden haben. Ich glaube, es liegt eine grosse Weisheit in der Entscheidung der frühen Christenheit in den ersten 200 Jahren, dass sie sich eben nicht auf einen einzigen Bericht geeinigt haben, sondern dass sie die Vielstimmigkeit gewählt haben und in die Heilige Schrift aufgenommen haben. Stellen Sie sich mal vor, es würden vier verschiedene Menschen miteinander eine Reise unternehmen. Und am Ende dieser Reise würde jeder einen Bericht darüber verfassen. Und jetzt die Frage, wie können wir, die an dieser Reise nicht teilgenommen haben, wie können wir echt dem Land am nächsten kommen? Vermutlich, wenn wir die Geduld aufbringen, nicht nur einen Bericht zu lesen, sondern alle vier. Und es ist ganz sicher, dass wir dabei Unterschiede würden feststellen. Aber auch immer mal wieder das Gleiche hören, wo ganz vieles wird gemeinsam erlebt sein und bestätigen. Es gäbe also Wiederholungen. Was aber wenig Sinn würde machen, ist, wenn man sich dann würde fragen, welcher von diesen vier Berichten ist jetzt wahr? Und welche sind falsch? Es geht dabei nicht um Recht oder Unrecht, sondern es ist, wie wenn man vier Bilder würde übereinander legen und dabei ein ganz plastisches Bild von der Wirklichkeit würde gewinnen. Ich glaube, das ist die Weisheit von der frühen Christenheit, warum dass sie vier Evangelien aufgenommen haben und nicht nur ein. Und trotzdem stellt sich bei uns immer wieder die Frage nach der Wahrheit. Wie kann es denn wirklich gewesen sein? Kann denn Gott mit verschiedenen Stimmen und unterschiedlich reden? Hat er überhaupt durch die Evangelisten geredet oder sind das nur interessierte, gebildete Christen waren, die nicht haben wollen, dass die alten Berichte, die mündlich überliefert worden sind, im Laufe der Generationen verloren gehen. Da kommt jetzt etwas Neues ins Spiel. Die Heilige Schrift ist ein lebendiger Komplex, der entstanden ist über viele, viele Generationen. Und spannend ist, dass sie immer wieder Bezug nimmt auf Teile von ihr, die früher geschrieben worden sind. Es gibt also immer wieder eine Diskussion innerhalb der Heiligen Schrift über Schriften, die es schon früher gegeben hat und die in dieser Schrift schon enthalten waren. Sie ist also im Laufe der Zeit gewachsen. Und so haben die Reformatoren gerade gesagt, die Heilige Schrift leitet sich selber aus. Und spannend war dabei, dass die Christen ja auch gesucht haben für Evidenz, warum die vier Evangelien, warum die leichten Unterschiede, die Plastizität, aber auch die Frage von der Inspiration, also dass Gott wirklich durch Menschen gewirkt hat, und zwar eben in vielstimmiger Art gewirkt hat. Und da sind sie auf Schriftstellen gestoßen, zum Beispiel im Prophetenbuch Ezechiel. Und dort schreibt der Ezechiel, und er beschreibt dabei eine Vision vom himmlischen Wesen. Und ihre Gesichter sahen so aus, ein Menschengesicht blickte bei allen nach vorne, ein Löwengesicht bei allen nach rechts, ein Stiergesicht bei allen Vieren nach links und ein Adlergesicht bei allen Vieren nach hinten. Und genau das Motiv von diesen vier unterschiedlichen Wesen, von diesen vier unterschiedlichen Gestalten, finden wir im allerletzten Buch der Bibel, in der Offenbarung auch wieder. Wo es dann heisst, in der Vision der himmlischen Welt, und in der Mitte, rings um den Thron Gottes, waren vier Lebewesen voller Augen, vorn und hinten. Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte sah aus wie ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden Adler. Und jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, außen und innen voller Augen. Die frühen Christen haben da drin so eine Erklärung gesehen für das geheimnisvolle Wirken von Gottes Geist durch die vier Evangelisten. Und sie haben in ihnen gesehen, dass sie alle einen eigenen Charakter hatten. Und darum haben sie ihnen ein Symbolwesen sozusagen zugeteilt. Und darum kennen sie vermutlich auch die Symbole, die in vielen, vielen Kirchen überall wieder auftreten. Das sind jetzt die aus dem Grossmünster Zürich. Die sind nicht so alt, aber an vielen Orten findet man sie schon sehr, sehr früh. Das heisst, seit dem 3. Jahrhundert ist das in der Christenheit präsent. Die Zuteilung von Matthäus mit dem Menschengesicht, von Markus mit dem leuen Körper, von Lukas als Stier und von Johannes als Adler. Heute befassen wir uns mit dem Matthäus. Und Guy, du darfst eins weiterschalten, dann sehen wir ihn ein bisschen mehr im Vordergrund, den Matthäus. Du darfst gerade nochmal eins weiterschalten, Guy, dann haben wir ihn auch noch ein bisschen grösser, so wie man ihn im Grossmünster in Zürich sehen kann. Und jetzt wollen wir mal hören, was der Matthäus zum Matthäus gemacht hat, warum das der nämlich ein Menschengesicht hat. Das erfahren wir im ersten Text. Den ersten Text überkumpeln wir meistens, wenn man Matthäus liest. Man fängt immer an mit der Weihnachtsgeschichte, oder? Und das vorher, erstes Kapitel. Laden wir mal auf die Seite. Heute hören wir uns das mal an. Bitte, Dani.
Muss ich doch noch schnell etwas vorweg sagen. Bei der Begrüßung hat der Heinz gesagt, ich kann dir nicht ganz einen einfachen Text geben zum Vorlesen. Das Vorlesen ist das eine, sie müssen jetzt noch zuhören. Aber der Heinz muss nachher eine Predigt darüber machen. Da bin ich dann gespannt. Also, ich lese vor. Was? Wir haben technisch ein bisschen Probleme, ist es besser? Gut. Ich lese vor aus dem Matthäus, Kapitel 1, Vers 1 bis 17. Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Zerach mit Tamar. Peres zeugte Herzon, Herzon zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nashon, Nashon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit Rahab, Boas zeugte Obed mit Ruth, Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asaph. Asaph zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Ussia. Ussia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Joschia. Joschia zeugte Jechonia und seine Brüder zur Zeit der babylonischen Verbannung. Nach der babylonischen Verbannung zeugte Jechonia Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor, Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Elassar, Elassar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, welcher Christus genannt wurde. Im Ganzen also sind es 14 Generationen von Abraham bis David, 14 Generationen von David bis zur babylonischen Verbannung und 14 Generationen von der babylonischen Verbannung bis zu Christus.
Ja, liebe Gemeinde, der Dani hat es gesagt, der Text ist eine Herausforderung. Ich glaube, das ist der langweiligste und vielleicht auch irgendwie schwierigste Text, den ich je darüber predigt habe. In einem dicken Kommentar, den ich dazu gelesen habe, steht vorne lapidar: Es sei nicht zu verwundern, dass heute kaum mehr darüber predigt werde. Viel zu viele Schwierigkeiten. Und es stimmt. Der Dani hat gesagt, er hätte sogar YouTube konsultiert, um die Namen richtig aussprechen. Also dir gebührt einen grossen Dank und eigentlich einen Applaus, dass du das so gut angebracht hast. Danke vielmals. Ja, was hat so einen Text mit uns zu tun? Mit mir, mit Ihnen? Und doch glaube ich, dass wir gerade in diesem Text einen Haufen lehren und entdecken können. Wir haben vorhin gesehen, Matthäus hat ein Symbol, nämlich den Mensch. Und wenn Sie sich je gefragt haben, warum ausgerechnet der Mensch, dann hat das genau mit dem Anfang zu tun. Die Evangelisten haben uns erzählen, wer Jesus eigentlich war und wer er weiter ist für all die, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Die erste Antwort, die der Matthäus auf diese Frage gibt, heisst schlicht und einfach: Jesus war ein Mensch gewesen. Und als Mensch hat er Vorfahren gehabt. Wenn wir verstehen wollen, wer er war, wie er gehandelt hat, was für eine Aufgabe er in seinem Leben gehabt hat, dann müssen wir einen Blick zurückwerfen, dann müssen wir sozusagen die ganze Ahnengalerie abschreiten, wo er
hergekommen ist davon. Kennen Sie Ihre Vorfahren? Vater, Mutter, die kennen wir hoffentlich alle. Wie steht es mit Grossmüttern und Grossvätern? Vermutlich auch noch bei den meisten, aber nicht sicher. Und wie steht es dann mit den Urgroßeltern? Dort hört es dann bei den meisten von uns schon mal auf. Möglicherweise hören wir noch Geschichten von diesen Menschen, die weiter zurück sind in unserer Ahnengalerie. Meistens tauchen die dann noch besonders auf, wenn sie grosse Leistungen oder grosse Vermögen hinterlassen haben. Und sonst verschwinden sie, so wie ihre Gräber wieder verschwinden auf dem Friedhof und an dem Ort, wo sie begraben sind, andere begraben werden. Ich zum Beispiel, ich habe meinen Grossvater väterlicherseits nie kennengelernt. Er ist gestorben, wo mein Vater ein Bub von 10 Jahren war. Der frühe Tod hat unsere Familiengeschichte tief geprägt. Das ist mir erst vor ein paar Monaten überhaupt bewusst worden, wo mein Vater vor seinem eigenen Tod intensiver darüber hat angefangen zu reden. Wir haben alle eine Herkunft. Sie prägt uns viel mehr, als wir uns bewusst sind. Wir erben nicht nur einen Namen, sondern auch in gewisser Hinsicht sind wir eine Fortschreibung von der Geschichte von unseren Vorfahren. Die Geschichte, die Kette von Generationen, die ist entscheidend für uns selber. Das gilt auch, wenn wir scheinbar völlig aus der Art schlagen und ein ganz anderes Leben führen als unsere Eltern, Grosseltern und noch weiter zurück. Vielleicht ist es gerade die Erbschaft, die uns zu dem ganz anderen Leben treibt. Menschen sind unterschiedlich und werden manchmal sogar schon mit einem unterschiedlichen Bewusstsein geboren. Es gibt Menschen, die umgibt eine ganz besondere Aura. Sie stehen in einer Selbstverständlichkeit in dieser Welt. Sie wissen, sie kommen aus einer besonderen Familie. Ihnen gebührt der Ehrenplatz. Am Tisch sitzen sie selbstverständlich oben und nicht irgendwie am Katzentischli. Andere Menschen, die verfolgen von allem Anfang an irgendwie das Gefühl, am Rand stehen, nicht dazu zu gehören, nicht einmal ein Anrecht auf eigenes Glück zu haben. Sie können sich bemühen, sie können es objektiv im Leben noch ganz weit bringen. Aber irgendwie werden sie so ein Grundgefühl ganz schwer los. Die Entscheidung, wo wir in unserem Leben treffen, haben ganz viel zu tun mit der Vorgeschichte von unserer Familie. Das ist uns aber selten wirklich bewusst. Es ist nicht nur die Erziehung von unseren Eltern, die uns prägt, sondern eben die Kette der Generationen, die immer auch mitschwingt. In einer Familiengeschichte zeigt sich im Grossen, was wir im Leben ganz persönlich auch erfahren können. Es gibt Zeiten vom Glück und es gibt Zeiten von der Not. Es gibt wunderbare Fügungen, aber auch die Tragödie vom Unglück, wo man nicht können ausweichen. Wir können mit dieser Geschichte hadern und sagen, ich bin ihr ausgeliefert, sie ist ein Fluch, wo mich verfolgt und wo ich nicht abschütteln kann. Oder wir können sagen, die Geschichte ist ein Teil meiner Geschichte. Ich entdecke Mangel und Reichtum, Hässliches und Schönes. Gott hat mir die Chance gegeben, dieser Geschichte ganz ein neues Kapitel zuzufügen. Der Stammbaum von Jesus, den wir vorher gehört haben, ist der Stammbaum von Josef. Ist doch interessant, oder nicht? Gerade im nächsten Kapitel geht es ja dann mit der Weihnachtsgeschichte los. Maria, die Jungfrau, wird schwanger vom Heiligen Geist. Der Josef, der Vater von Jesus, könnte man sagen, ist also eigentlich nur der soziale Vater von ihm. Nur in Anführungszeichen. Aber er ist deswegen nicht weniger Vater. Jesus ist rechtlich in der Stammlinie von Josef und mit ihm verbunden. Und die Stammlinie, die fängt an beim Urvater Abraham, ein Mann, der am Ruf Gottes gefolgt ist in ein Land, das er nicht gekannt hat. Abraham, der als Wanderer gelebt hat, in der Fremde, in der totalen Abhängigkeit von Gott. Ein Mann, der auf Probe gestellt worden ist. Der Abraham hat müssen lernen, vertrauen, warten, kämpfen. Er hat mit Gott verhandelt. Er hat bedingungslos geglaubt und dazwischen wieder zweifelt. Auch Jesus hat später in seinem Leben ein Wanderleben geführt. Er ist dem Ruf Gottes gefolgt. Auch er ist auf die Probe gestellt worden, aber er hat Zweifel überwunden und hat sich Gott ganz und gar ausgeliefert. In diesen frühen ersten 14 Generationen fallen neben den Erzväter Abraham, Isaac und Jakob und dem Stammvater Judah auch ein paar Frauen auf. Tamar, eine Aramäerin, Ruth, eine Moabiterin, Rahab, eine Kanaaniterin, lauter Ausländerinnen, könnte man jetzt da sagen. Sie waren mutige Frauen gewesen, die durch ihren Mut und ihre Treue einen Ehrenplatz im Volk Israel gewonnen haben. Am Anfang der zweiten Staffel, der nächsten 14 Generationen, steht der König David. Er war der Gesalbte von Gott, der Meschiach. Er ist von Gott in sein Amt als König eingesetzt worden, aber er ist in diesem Amt gescheitert an seiner eigenen Selbstherrlichkeit. Er hat sich die Frau von einem von seinen treuesten Diener einfach genommen und hat den Ehemann beseitigen lassen, um sie heiraten können. Der Ehebruch, der im Mord ausgeartet ist, hat die tragische Linie in der folgenden Geschichte begründet. Die zweite Staffel mit ihren 14 Vorfahren mündet nämlich schließlich in der Katastrophe vom ganzen Volk Israel, im Verlust von der Heimat, im babylonischen Exil. Auch das trägt Jesus an sich. Die Königswürde in der Linie vom König David, als Gesalbte, als Messias, aber auch das Scheitern, indem er erniedrigt wird und einen gewaltsamen Tod muss sterben, verhöhnt mit dem Purpurmantel als König und mit der Dornenkrone auf seinem Haupt. Wie der Johannes in seinem Evangelium schreibt, da kam Jesus heraus, er trug die Dornenkrone und den Purpurmantel und Pilatus sagte zu ihnen, da seht den Mensch. Aber es bleibt nicht bei dieser Katastrophe. Es bleibt nicht im Untergang und im Exil. Jetzt kommt die dritte Staffel der Vorfahren von Jesus zum Zug, wo zurückgeht in die alte Heimat, wo nicht mehr gleich war wie früher, wo man wieder hat müssen aufbauen. Die Linie führt schließlich zu Josef, dem Vater von Jesus. In seiner Lebensgeschichte, der Lebensgeschichte von Jesus, spiegelt sich also die ganze Familiengeschichte wieder. Aber Jesus ist durch seine Mutter, Maria, auch völlig losgelöst von dem Strang. Er ist er selber. Er ist direkt von Gott. Er hat seinen Auftrag, seine Bestimmung. Er ist der Gesalbte, der Christus. Und er ist gekommen, um die Spuren aus der Vergangenheit auch zu heilen. Er ist gekommen, um Sünden zu vergeben. Er ist gekommen, um selber durchs Trauma durchzuschreiten und indem er sein Leben angegeben hat, es zu verwandeln in ein neues, in ein erneuertes Leben. Jesus ist alles andere als aufgehoben in dieser Welt. Er ist einer von uns durch den Josef. Und er ist ganz von Gott durch die Maria. Die traumatischen Wunden der alten Geschichte kann er nicht ungeschehen machen. Er trägt sie an sich. Er durchlebt Freude und Angst. Der königliche Einzug in Jerusalem und der erniedrigende Tod am Kreuz. Aber er überwindet die Wunden, er besiegt die Krankheit vom Tod und darum ist er unsere Rettung. Der sonderbare Text, den wir gehört haben, der wäre in einer Oper die Ouvertüre. Eigentlich deutet er durch all die Namen alles an, was nachher kommt. Und der Text, der fragt uns persönlich ja auch. Was haben wir an wunderbarem Potenzial durch unsere Familiengeschichte mitbekommen in unser Leben? Und was für Wunden tragen wir an uns durch unsere Familiengeschichte, durch unser Leben. Beides gilt es wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Jesus ist gekommen, um die Spuren zu tragen, aber sie auch zu verwandeln in neues Leben. Und uns allen ist es gegeben, ein neues Kapitel zu schreiben. Ein neues Kapitel in der Geschichte von unserer Familie. Und Christus ist da an unserer Seite, um uns dabei zu begleiten und uns zu heilen. Amen.